PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragewürdig.
Freisprecher auf PH 88.4.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ein herzliches Willkommen beim Freisprecher auf PH 88.4. Mein Name ist Nina und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Ich unterhalte mich heute mit Tina. Ich habe sie eingeladen, um mehr über ihren Beruf zu erfahren, in dem sie seit gut 10 Jahren arbeitet. Sie ist Fachkraft für Intensivpflege in der Uniklinik Freiburg. Hi Tina.
Hi Nina.
Schön, dass du da bist.
Grüß dich.
Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist Fachkraft für Intensivpflege. Ist das die korrekte Bezeichnung?
Da muss ich jetzt direkt lachen, weil in den letzten Jahren gab es ja diverse Namensänderungen von der Berufsbezeichnung. Also an sich bin ich Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege.
Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege. Für uns alle zum Mitschreiben. Okay. Wie oft wirst du noch Krankenschwester genannt?
Oh, ständig.
Und klingt so, als würdest du das nicht so mögen?
Ja, ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle, weil an sich die Bezeichnung, das kommt ja noch von ganz alten Zeiten, hier in Form von Ordensschwestern etc. Und ja, ob das jetzt Angehörige, Kollegen, Patienten oder wie auch immer, ist es schnell dann nur noch Schwester und das ist dann auch automatisch so ein bisschen der Freischein fürs Duzen und Distanzlosigkeit und das mag ich eben nicht.
Wenn sich jetzt jemand die komplette Bezeichnung nicht merken kann oder vielleicht auch nicht so die Ahnung hat, wie man jetzt unterscheidet zwischen euren Fachqualifikationen, was ist denn so ein Begriff, wo du sagen würdest, damit können so ungefähr alle in diesem Bereich ganz gut leben?
Ja, einfach ganz banal Pflegerin. Ich meine, männlichen Kollegen nennt man ja auch nicht Bruder, sondern Pfleger. Klar, Pflegerin ist jetzt auch irgendwie ein blödes Wort, aber an sich, ich stelle mich immer mit meinem Namen vor, also Frau Merkle. Mhm. Deshalb finde ich es absolut legitim, wenn sie mich bei meinem Namen nennen oder wenn sie es eben nicht wissen, dann einfach Pflegerin.
Ja. Fertig. Alles klar. Gut, dass wir das jetzt schon mal festgehalten haben zu Beginn. Auf welcher Station arbeitest du denn genau?
Ich arbeite auf einer internistischen Intensivstation. Also sprich Schwerpunkt Innere, also alles, was jetzt nicht operativ versorgt wird. Wir in der Uniklinik haben dann Schwerpunkt Herz. Mhm. Also wir sind an das Herzkatheterlabor angeschlossen. Herzinfarkte, Lungeninfarkte.
Das wollte ich gerade fragen. Wie sieht denn so ein, also ist klar, dass jedes Schicksal sozusagen individuell ist, aber wie sieht denn so ein typischer Durchschnittspatient aus, mit dem du so zu tun hast? Kannst du das sagen? Was sind so typische Merkmale?
Also viele haben einen Beatmungsschlauch. Nee. Also da es Uniklinik ist, liegen da natürlich nicht so einfache Fälle, wie man es jetzt von zum Beispiel dem Loreto-Krankenhaus oder so kennt oder Diakonie, weil wir natürlich ein bisschen umfangreicher therapieren. Mhm. Und der Durchschnittspatient bei uns ist in der Regel 60 plus, ist in der Regel schon multiple vorerkrankt in Form von Diabetes oder schon Herzkranzverengungen oder Bluthochdruck oder dergleichen, ja, würde ich jetzt schon so sagen. Also wir haben viele Leute mit Lungenentzündungen, also auf meiner Nachbarintensiv sind jetzt auch die ganzen Covid-Patienten, die beatmet werden müssen oder eben intensivere Pflege brauchen oder die Influenza-Patienten, so als Begriff. Wir haben auch onkologische Patienten.
Also von der Krebsstation
genau.
Kommend.
Genau. Mhm. Zum Beispiel auch Zustand nach Stammzelltransplantation, wenn es da Komplikationen gab. Oder wir haben auch hin und wieder haben wir wartende Patienten, die jetzt zum Beispiel auf ein Herz warten und denen es einfach schlecht geht. Mhm. Ja, und deshalb auf intensiv sind.
Ist denn bei euch überhaupt jemand wach?
Ja.
Also es gibt jetzt, sie sind nicht nur alle irgendwie an Apparaturen angeschlossen und sind sediert oder irgendwie im Koma. Oder
also
so.
Am Monitor sind sie alle.
Mhm. Also überwacht.
Auch, genau, überwacht am Monitor, also Herzfrequenz, Blutdruck und Sättigung ist Standard. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen 50-50, aber wir haben auch teilweise recht einfache Fälle, gerade nach einer Herzkatheteruntersuchung, dass die zur Überwachung noch kurz bei uns auf Intensiv sind. Und das sind so Leute wie du und ich jetzt, sage ich jetzt mal, die einfach eine Untersuchung hinter sich hatten und nochmal kurz am Monitor überwacht werden. Das haben wir auch. Aber natürlich halt auch die ganz schönen krassen Brecher.
Wir führen das Gespräch sozusagen mitten noch in der Corona-Pandemie, aber wenn wir die jetzt mal, auch wenn schwerfällt, kurz beiseite schieben, wie viel Betten habt ihr so in der Regel, die ihr betreut?
Also es sind zwischen 14 und 16.
Und wie viele Leute seid ihr dann im Team?
Zwischen 7 und 8 pro Schicht. Also wir legen großen Wert und versuchen das immer durchzusetzen, dass wir eine 1:2 Betreuung haben, also eine Pflegekraft für 2 Patienten.
Ihr arbeitet ja im Schichtsystem, du auch. Wenn ich es richtig weiß, sind das einmal Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht.
Genau.
Was bist du denn für ein Typ? Eher so Tagschicht oder Nachtschicht?
Ah, das ist im Moment gerade so Spaltstand. Nämlich ich war immer total die Night Nurse. Ich habe total gern Nachtdienst gemacht.
Warum denn? Was war denn da immer so?
Ah, das hat nochmal sein eigenes Flair. Man ist einfach so sein Kernteam. Also bei uns ist es so, wir sind 7 oder eben 8, eher 7 Pflegekräfte und 2 Ärzte. Das ist so unser Stammteam. Und gerade tagsüber, da wuselt es dann natürlich ganz schön auf Intensivstationen. Da sind dann noch Stationsärzte, Oberärzte, irgendwelche Funktionsdienste, Physiotherapeuten, Angehörige, da ist echt was los auf Intensiv, Sekretären, bla bla. Und nachts, da sind wir einfach zu 9. 2 Ärzte, 7 Pflegekräfte und
können in Ruhe einfach.
Genau, da können wir vor uns hinschaffen. Da ist jetzt die Qualität natürlich nicht schlechter, weil es weniger Leute sind. Es gibt ja immer noch spezielle Hintergrunddienste. Wenn jetzt, was weiß ich, was furchtbar Schlimmes passiert, gibt es immer noch einen Oberarzt oder eben Stationsarzt, der Bereitschaft hat im Hintergrund, der dazukommt. Aber so das Kernding, das macht schon nochmal attraktiver. Wobei, man muss schon ehrlich sagen, dass es nachts nicht unbedingt ruhiger ist als tagsüber.
Okay, also das täuscht, dass die Nacht.
Genau, also nachts schlafen versuchen wir natürlich, dass unsere Patienten schlafen, aber manche wollen nicht, manche können nicht, manche dürfen nicht, wie auch immer.
Ja.
Also kann man so nicht sagen.
Du hast jetzt gerade schon mehrfach das Team angesprochen. Ist das eine Sache, die dir auch so am meisten gefällt an dem Beruf, dass ihr relativ eng im Team seid?
Das ist elementar. Mhm. Also ohne ein gutes Team kannst du vergessen. Also man muss sich auf seinen Nächsten verlassen können. Es ist eine ganz andere Arbeit, wie jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Großraumbüro sitzt, weil man einfach auf sich aufeinander angewiesen ist. Also Beispiel Reanimation. Also alleine könnte ich das vielleicht 2 Minuten lang, ja.
Wie viele Leute braucht man denn zum Beispiel, wenn bei euch eine Reanimation durchgeführt werden muss? Also wir Laien haben ja da meistens nur so Fernsehbilder im Kopf. Wie sieht das konkret bei euch aus? Wie viele Leute sind dann beschäftigt und im Einsatz?
Also da werden bestimmt viele Kollegen schmunzeln, nämlich es sind immer zu viele am Anfang, ne? Weil natürlich jeder angerannt kommt, oh, brauchst du Hilfe? Also auf Intensivstationen sind es immer zu viele. Aber so grundsätzlich kommt man mit 3, 4 Leuten ganz gut zurecht. Also einer wird fest am Kopf geparkt, das ist in der Regel der Arzt, der dann den Patienten bebeutelt oder dann intubiert, sprich einen Beatmungsschlauch legt und dann eben mit Luft versorgt. Und die anderen beiden wechseln sich ab beim Drücken, also beim Reanimieren selber. Dann ist immer noch jemand im Hintergrund, der gerade das Infusionsmanagement macht, Medikamente, bla bla bla. Und einfach zureicht. Und wie gesagt, dann, ja, Schaulustige ist ein blöder Ausdruck, aber Uniklinik ist ein Lehrkrankenhaus. Wir haben viele Azubis, viele junge Ärzte, viele Studenten und sowas. Da ist es tatsächlich bei uns auf Intensiv auch recht gern gesehen, dass sie einfach auch mal dabei sind. Nämlich eine Reanimation, das klingt immer so, ist so alltäglich in der Klinik, aber ist es eigentlich nicht. Und jedes Mal ist es für sich schon was Besonderes, manchmal auch unverhofft und dann will man auch, dass die Leute dabei was lernen.
Ja, du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen gesagt, was so deine Arbeit ausmacht. Also es ist auf jeden Fall immer Teamwork, ohne das geht's gar nicht. Ihr habt Reanimation, ihr habt Leute, die teilweise zur Beobachtung da sind, dann habt ihr teilweise richtig krasse Fälle, die wahrscheinlich sehr eng beobachtet werden müssen. Was sind denn so die 3, 4 Haupttätigkeiten, die du in der Schicht immer machst?
Was mache ich immer? Viele Maschinen betreuen. Ob das Spritzenpumpen sind, ob das Monitore sind, ob das Beatmungsmaschinen sind. Also der technische Aspekt ist bei mir auf Intensivstation Standard. Dann natürlich auch die Pflege. Nämlich in der Regel, wenn man auf Intensivstation liegt, hat man doch ein größeres Problem und kann sich entweder gar nicht oder nur eingeschränkt bewegen.
Also das heißt, man kann nicht selber zur Toilette sich waschen, irgendwas
korrekt,
machen.
Mhm. Korrekt. Also klar, je nach Zustand, sage ich jetzt mal. Aber so, ich sage jetzt mal, 80% meiner Patienten können das eben nicht mehr. Und das muss ich dann für die übernehmen. Sprich, alle 2 bis 4 Stunden, je nachdem, einfach mal anders hinlegen. Ganz banales Ding, aber das frisst ganz schön Zeit. Mhm. Und ist auch sehr anstrengend. Und als drittes, Medikamente, ganz klar. Mhm.
Das ist ja schon, sagt ja auch aus, dass ihr halt wirklich ausgebildete Fachkräfte seid.
Ja.
Also das Klischee ist ja häufig eben dieser Pflegebereich, ne, dass man die Leute lagert und wäscht und so weiter, vielleicht mal einen Blutdruck misst. Aber dass es eben auch, wie du ja schon gesagt hast, technischen Bereich betrifft, man muss ja die Geräte auch verstehen. Und wenn auch mal eine Fehlfunktion ist, musst du ja wissen, was mache ich denn jetzt als nächstes? Oder eben die Medikamentengabe, ne?
Mhm.
Ja. Wir machen gleich weiter im Gespräch. Jetzt hören wir erstmal Musik. Tina hat uns Musik mitgebracht.
Yay!
Ja, als erstes haben wir hier Be von Common. Magst du was dazu sagen oder soll ich einfach abdrücken sozusagen?
Nee, ich sag ganz kurz was. Common, das ist ein großartiger Künstler, nicht nur Sänger, Songwriter und Rapper, sondern auch Schauspieler, wer ihn vielleicht kennt. Und ich liebe diesen Mann. Ich hatte tatsächlich auch die Ehre, mal kurz auf so ein Konzert eine Nacht nach Köln zu fahren und es war unglaublich. Und dieses Lied, vor allem das Intro von diesem Intro, das beflügelt mich. Ich liebe das. Viel Spaß.
Bis zum letzten Ton genießen wir das. Das ist Be von Common und ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4. Wir machen jetzt weiter im Gespräch mit Tina. Sie arbeitet auf einer Intensivstation im Uniklinikum Freiburg. Es gibt ja um fast jeden Beruf, aber ganz besonders vielleicht um euren Beruf, sehr viele Mythen und Missverständnisse, die da so rumgeistern. Wenn du jetzt mal so überlegst, was sind denn so die häufigsten Missverständnisse, die so deiner Meinung nach herrschen oder die auch Leute im Gespräch gegenüber dir äußern und du denkst so, nein, falsch.
Also da wir jetzt speziell auf meinen Beruf als Intensivfachpflegerin eingehen, also quasi die erweiterte Form der Krankenpflegerin, also ich habe eine Fachweiterbildung gemacht, die nochmal 20 Monate ging, das, also das wollte ich nur nochmal betonen. Mythos. Also es wird oft unterschätzt, was wir eigentlich machen. Also das hören wir von ganz vielen Angehörigen auf Intensiv, die dann so uns beim Arbeiten zugucken, wie wir da Infusionen umstecken, die Beatmung umbauen, weiß der Kuckuck was, ja. Die dann sagen, boah, ich wusste gar nicht, was sie alles können und was sie alles machen und krass. Und der Standard soll es natürlich, ach, das, was sie machen, das könnte ich nicht. Also das höre ich gefühlt jeden Tag, aber ist ja auch okay. Mythen. Ja, denken alle, wir trinken nur Kaffee, sind anonyme, nicht anonyme Alkoholiker und waschen den ganzen Tag.
Ja, wer den ersten Teil des Gesprächs mitgekriegt hat, der hat schon gelernt, dass es bei dem, was alles zu tun ist, dafür schon mal überhaupt keine Zeit gibt, so viel Kaffee zu trinken. Denn es gibt viel zu tun, Geräte überwachen, pflegerische Tätigkeiten, Medikamentengabe, alles Mögliche. Dann können immer unvorhergesehene Dinge passieren. Also insofern ist es mit dem Kaffeetrinken auch mal drin, aber wahrscheinlich nicht ständig und immer. Gibt es noch was, was dich richtig nervt manchmal? Du hast gerade die Angehörigen erwähnt, also die sind ja wahrscheinlich teilweise recht aufgewühlt, wenn die da bei euch unterwegs sind und da Angehörige liegen haben, denen es sehr, sehr schlecht geht. Was würdest du dir denn wünschen von Angehörigen, wenn die mit euch in Kontakt sind?
Schwierige Frage. Also ich muss sagen, es ist bei den Leuten ein bisschen Umbruch. Ja, man beschäftigt sich immer mehr mit Krankheit, mit Krankenhaus, jetzt unabhängig von Corona. Mhm. Und ich habe den Eindruck, die Leute sind ein bisschen offener in Form von einen geöffneteren Blick. Mhm. Ja, also insofern, es ist nicht mehr ganz so fremd, was in so einem Klinikum passiert. Es gibt ja 180.000 Soaps mit irgendwelchen Krankenhausserien und Shows und Grey's Anatomy und Co.KG. Also von dem her ist es nicht ganz fremd, was in so einer Klinik passiert. Und insofern muss ich sagen, kommen wir immer mehr davon weg, dieses klassische Schwester, bringen Sie mir doch noch einen Kaffee. Also was mich vor allem in meiner jungen Pflegezeit oder auch Ausbildungszeit, als ich einfach auch noch ein junges Früchtchen war, habe ich das, das hat mich wahnsinnig angekotzt, also weil man nur der Hiwi war.
Ja,
ja, also wenn es darum geht, die haben Fragen zu ihrem Angehörigen, der bei uns liegt, ja, dann war immer dieser direkte Weg, ja, holen Sie mir mal einen Arzt.
Also, aber das hat sich tatsächlich verbessert. In den
ja, definitiv.
Jahren? Okay,
definitiv.
Das ist ja schon mal gut. Ja. Wie schon gesagt, wir führen das Gespräch mitten in der Corona-Pandemie. Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt auf der Station, dass es keine spezielle Covid-Station ist im Moment, aber dass ihr natürlich benachbart da auch Stationen habt. Also das heißt, du warst natürlich trotzdem mittendrin, weil ja die Uniklinik auch da eine wichtige Rolle einnimmt hier in Freiburg und eingenommen hat. Nun gab es ja in der ersten Welle sozusagen im Frühjahr 2020 eine, ich sag mal, gefühlt sehr große Solidarität gegenüber dem Klinikpersonal. Unter anderem wurde geklatscht auf Balkonen. Du lachst schon. Wie war das denn? Also wie hat sich das denn angefühlt? War es wirklich so, dass bei euch eine Solidarität und bei dir persönlich wirklich angekommen ist? Oder war das eigentlich mehr so irgendwie nur so eine, ja, so ein Social-Media-Ding, sage ich jetzt mal.
Oh, ich hatte da ganz schön gemischte Gefühle und habe sie nach wie vor. Einerseits war ich total angepisst, muss ich wirklich sagen. Ich so, was soll denn das? Jetzt stehen sie irgendwie auf Balkonen, klatschen runter, hängen irgendwelche Banner auf, ihr seid die Geilsten und überhaupt. Und andererseits, ja, mich hat's einfach so gestört irgendwie, gerade in Deutschland war auf einmal dieser Schrei, oh nein, wir haben zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu wenig Fachpersonal. Sag ich, Alter, Überraschung, aber seit 20 Jahren heult die Pflege, dass wir echt Probleme haben, so schon unseren Alltag zu bewältigen und jetzt noch eine Pandemie, wo wir initial natürlich nicht wussten, wie hart uns das trifft und wir hatten wahnsinnige Angst, dass es uns so hart erwischt wie jetzt Norditalien oder Frankreich. Wir hatten es einfach direkt in der Nachbarschaft und es war richtig krass und ich weiß noch, ich habe heulend meiner Schwester eine Voicemail geschickt und gesagt, Sarah, ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehe. Das war richtig krass, aber wir sind ja mit einem blauen Auge davon gekommen, jetzt erstmal. Wobei, zweite Welle, die rollt gerade und wissen jetzt auch nicht, wie das wird. Ja. Andererseits fand ich es auch schön, eben diesen Zuspruch von allen Seiten. Aber wie gesagt, das bringt uns halt nichts. Ja. Es muss sich auf politischer Ebene unbedingt was ändern. Und da bringt uns Klatschen halt auch nichts.
Mein Eindruck ist auch, ich glaube, die Bevölkerung, die wussten vielleicht manchmal auch nicht, wie sie es sonst machen sollen. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich auch nur aus meiner Wahrnehmung gesprochen, also klar subjektiv. Ich glaube, die Leute hatten in der Mehrheit wahrscheinlich schon das ehrliche Bedürfnis zu äußern, hey, wir finden das super und wir schätzen das und wussten vielleicht auch nicht so richtig, wie. Ich habe mitbekommen, manchmal gab es, glaube ich, auch irgendwie Essenslieferungen oder Leute haben Kuchen gebacken und für irgendwelche Kliniken gestellt und haben halt vielleicht so ein bisschen unbeholfen dann auch irgendwie zeigen wollen.
Ja, das verurteile ich gar nicht. Ich fand es auch total schön und habe mich mega gefreut. Keine Frage. Aber wie gesagt, all die Jahre oder Jahrzehnte wurde irgendwie so die Augen zugehalten und die Gesellschaft ist immer mehr zu der geworden, dass man erst was wert ist, wenn man was studiert hat. Den Trend haben wir einfach, ja. Und das finde ich sehr schade, ob das jetzt eben die Pflegeberufe sind, ob das Handwerksberufe sind, das stirbt einfach hart aus. Aber auf die sind wir angewiesen.
Ja, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ihr ja wirklich eine Fachausbildung habt. Bei euch jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du hast auf deine, sag ich mal, Grundausbildung noch eine spezielle Weiterbildung, weitere Ausbildung draufgesetzt. Im Zuge der Corona-Pandemie wo man eben noch nicht genau wusste, wie läuft die erste Welle. Wir können das personell gar nicht stemmen. Wir können zwar ganz viele Betten irgendwo noch herzaubern, aber die Leute müssen ja auch betreut werden. Kam ja immer wieder das Thema auf, ja, man kann doch Leute umschulen, die gerade abgezogen werden können, oder man kann doch auch Medizinstudenten irgendwie zeigen in 3 Tagen, wie so eine Beatmungsmaschine funktioniert. Sag doch mal, wie ist es denn wirklich? Kann man das so eben mal machen?
Ich will keinem ans Bein passen, aber nein, 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 kann man nicht.
Okay, also, vielleicht anders gefragt. Warum ist es problematisch, wenn man sagt, Medizinstudent, ich sage jetzt mal 5. Semester, kommt zu euch auf Station, kann man den, in einem Tag an so eine Beatmungsmaschine einlernen?
Ja, was das für Knöpfe sind und für was sie da sind, mit Sicherheit. Also man muss dazu sagen, Arzt im Studium lernt nicht, wie man beatmet. Der lernt die Physiologie der Lunge, Anatomie und bla bla bla, aber das war's dann auch, ja. Es gibt nicht eine Stunde darüber, wie man einen Menschen mit einer Maschine beatmet. Das lernen die erst, wenn sie fertig sind und auf einer Intensivstation arbeiten. Mhm. Je nachdem, in welchem Bereich die natürlich sind, ja. Anästhesisten können das natürlich besser, also Narkoseärzte, als jetzt ein Chirurg, sag ich jetzt mal, ne. Insofern, nein, in einem Tag lernt man das nicht, weil das einfach wahnsinnig umfangreich ist. Man muss sich im Klaren sein, dass das Körpergewicht, die Körpergröße, die Erkrankung des Patienten, das sind einfach so Punkte, die da mitspielen. Da sind Formeln dabei, die man berechnen muss, damit man jemanden adäquat beatmet. Ja, also Luft rein, Luft raus, kann man mal kurz machen. Ja, klar, natürlich. Aber um dann Benefit dabei zu haben, beziehungsweise therapeutisch was bewirken kann, da brauchst du schon mehr. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das jetzt über Jahre gelernt, mir angeeignet. Wenn jetzt ein frisch examinierter Krankenpfleger, also Grundausbildung, die 3-jährige, auf einer Intensivstation anfängt, als Berufsanfänger. Die Uniklinik hat da so ein spezielles Programm, das nennt sich Trainee-Programm, finde ich ziemlich geil. Und zwar haben die 3 Einsätze auf 3 verschiedenen Intensivstationen. Und natürlich je nach Wissensstand oder wie sie sich anstellen, sage ich jetzt mal, werden die dann früher oder später in die Beatmung eingearbeitet. Also die werden da richtig an die Hand genommen über mehrere Wochen, dürfen dann da mitarbeiten, dann rotieren die auf die nächste Intensivstation und können sich dann am Ende diese Einsätze mehr oder weniger aussuchen, natürlich auch in Absprache mit den jeweiligen Stationen, wo sie dann schlussendlich arbeiten. Da brauchst du aber auch Wochen. Ja, bis man sagen kann, okay, ich habe jetzt mal einen groben Überblick. Nämlich, es gibt nach wie vor für mich auch noch Patienten nach jetzt 10 Jahren intensiv, wo ich sage, oh, scheiße, wie soll ich den jetzt beatmen? Ja, die Leute, die werden immer älter, die werden immer kränker.
Also es ist auf jeden Fall einfach wahnsinnig komplex.
Ja,
es
absolut.
Ist eben nicht nur dieser, was man vielleicht als Laie denkt, so ein Schlauch rein und gut ist, sondern es ist ein ganz, ganz komplexer Vorgang, für den es auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung braucht. Du hast gerade auch noch angesprochen, dass es von Seiten der Politik, der Gesundheitspolitik auf jeden Fall noch einiges gibt, was man deiner Meinung nach verbessern könnte. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Jetzt geht's nochmal weiter mit Musik. Tina hat nochmal einen Song mitgebracht. Ich glaube, du wolltest gerne den Call Me, oder?
Oh ja, Call Me.
Erzähl mal.
Call Me, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Lied entdeckt habe, aber der Typ, der hat so Soul in seiner Stimme. Und tatsächlich, ihr müsst den mal googeln. Nämlich, wenn man den hört, stellt man sich einen ganz anderen Typen vor. Er überrascht durch und durch und ist einfach so ein Unter-die-Haut-Song.
Also St. Paul and the Broken Bones.
Ja.
Da machen wir uns jetzt mal unsere warmen Gedanken, wie der Typ wohl aussieht, weil ich ihn noch nicht kenne. PH 88,4, der Freisprecher ist auf Sendung und das war Call Me von St. Paul and the Broken Bones. Dieses Lied hat unser Gast Tina mitgebracht. Ich spreche mit ihr über ihren Beruf. Sie ist, wie heißt sie jetzt nochmal richtig?
Ich bin Fachkrankenpflegerin für Intensivpflege.
Dankeschön, genau. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was vielleicht dazu passt, was du vorhin gesagt hast. Du hörst immer mal wieder diese Äußerung, also was du da machst, das könnte ich nie.
Hm.
Und ich vermute, das hat viel damit zu tun, weil bei euch natürlich auch Menschen sterben und der Tod, ja, dazugehört. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was hilft dir denn, damit umzugehen?
Boah, das ist ja echt eine gute Frage. Ich habe damals schon in der Ausbildung, habe ich irgendwie so eine Art Schaltermechanismus entwickelt. Wenn ich in die Klinik gegangen bin, hat es da so einen Schalter umgemacht und wenn ich raus bin auch. Insofern, nicht das.
Den hast du aber, also.
Der war auf einmal da.
Den hattest du einfach. Den da gab es jetzt einfach in der Ausbildung nicht irgendwie eine extra Schulung oder was.
Okay. Nee, man wird natürlich in der Ausbildung darauf vorbereitet, dass man unter Umständen mal mit einem Toten zu tun hat. Aber das weiß man ja eigentlich auch vorher. Aber gut. Den habe ich irgendwie entwickelt und bin ganz froh um den. Klar, immer wieder nimmt man natürlich ein Schicksal mit nach Hause oder beschäftigt einen länger oder vergisst man nicht. Aber wie gehe ich mit Tod um? Ich habe da ziemlich gemischte Gefühle. Es ist, auch wenn es jetzt ein bisschen brutal klingt, das ist auch immer eine Frage, wie jemand stirbt. Ja, man kann total schön sterben, auch wenn es blöd klingt. Ja. Aber dieses Einschlafen und tot sein, das kann man tatsächlich auch im Krankenhaus schaffen. Aber man kann auch richtig schlimm sterben in Form von langer Leidens- und Krankheitsweg. Und
das macht dann tatsächlich auch bei dir einen Unterschied.
Ja, also ich finde, gut, ist ja auch immer die Frage, wie weit jemand das mitkriegt. Das wissen wir ja natürlich nicht. Wir können zwar Medikamente geben, in der Hoffnung, dass man es nicht mitkriegt, aber schlussendlich, wenn der Körper seinen eigenen Schutzmechanismus aktiviert und sagt, okay, stopp, bis dahin nimmt das Bewusstsein wahr und das war's dann, das wissen wir ja nicht. Was wollte ich jetzt sagen?
Naja, die Frage war, ob es irgendwie was gibt, was dir hilft, mit der Tatsache umzugehen, dass bei euch Leute sterben, dass du jetzt schon über die ganzen 10 Jahre, gut 10 Jahre, die du den Job machst, immer wieder damit konfrontiert bist und hast gesagt, ja, du hast mal diesen Schalter entwickelt, kommt drauf an, wie jemand stirbt, gibt es noch andere Dinge, die dabei helfen?
Tatsächlich ist da auch das Team dafür da, nämlich wir alle teilen so mehr oder weniger dieselben Schicksale auf Arbeit. Also der einen kriegst du natürlich mit, die andere nicht, je nachdem. Aber das hilft schon enorm, weil man einfach nicht alleine ist. Ja, da sind andere Pflegekräfte, da sind die ärztlichen Kollegen und so. Also man ist einfach faktisch nicht alleine in dieser Situation, was schon enorm hilft. Und klar, also selten nehme ich mal irgendwie einen Fall mit nach Hause und ich habe das Glück, dass ich einen Partner zu Hause habe, mit dem ich auch mal darüber reden kann oder keine Ahnung, aber tatsächlich bei mir kommt es gar nicht so weit, weil ich mittlerweile einen sehr realistischen Blick dafür habe, ja, also Leben und Tod, das gehört einfach zusammen. Bei den einen ist schneller vorbei, bei den anderen nicht. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich könnte jetzt, also ich habe 6 Jahre in der Neurochirurgie gearbeitet, alles rund um Kopf, Wirbelsäule, Nervensystem. Und da haben wir Kinder ab 20 Kilo genommen. Und das fand ich richtig belastend, Kinder zu betreuen.
Und jetzt haben wir ja vorhin gehört, du bist jetzt auf einer Station, wo die meisten so 60 plus sind, Vorerkrankungen haben.
Genau, also die sind auf jeden Fall erwachsen. Ja, also und bei Erwachsenen allen Alters, da sag ich mir halt, ja gut, die haben zumindest schon was erlebt. Da war Leben da und vor allem bei älteren Leuten, da finde ich, dann kann man auch mal loslassen, beziehungsweise auch mal sagen, okay, jetzt ist einfach, jetzt ist gut, jetzt ist dran, rum. Ja, und bei Kindern, da tue ich mir extrem schwer. Also damit kann ich gar nicht umgehen. Ja. Auch wenn ich so im Bekanntenkreis höre oder von anderen Kollegen, von anderen Intensivstationen, das finde ich richtig hart. Aber ja, das Sterben, ich glaube, das hat ganz viel mit mir auch gemacht, als meine Eltern gestorben sind. Also die waren beide leider jung, 55 und 61. Und das hat auch nochmal was mit mir gemacht, dass man einfach das Leben nochmal anders wertschätzt.
Also ich habe jetzt verstanden, dass es so ein bisschen eine Mischung ist. Du hast offensichtlich persönlich einfach Dinge mitbekommen, du hast hast persönliches Schicksal gehabt, du hast irgendwie einen Schalter gehabt, der dir einfach geholfen hat, da gut damit umzugehen. Du hast gesagt, das Team ist wahnsinnig wichtig an der Stelle und wahrscheinlich auch einfach die Erfahrung. Also die Zeit hilft da mit Sicherheit auch. Ein wichtiger Punkt rund ums Thema Tod und Sterben ist ja die Patientenverfügung, weil das ist ja, wenn ich das jetzt mal in meinen einfachen Worten ausdrücke, auch ab einem gewissen Punkt die dokumentierte schriftliche Grundlage für euch, für das Team, für die Ärzte zu entscheiden, was machen wir denn jetzt, wenn es sozusagen auf Kante ist, ne?
Wenn sie vorhanden ist.
Genau. Jetzt wollte ich dich fragen, warum, also ist sie denn so wichtig, wie, sag ich mal, hin und wieder propagiert wird? Ab wann sollte man sie haben? Wann ist die für euch wirklich nützlich? Also was muss da drin sein, damit ihr sagen könnt, okay, mit der können wir jetzt auch wirklich gut arbeiten?
Jetzt gerade der letzte Teil deiner Frage ist ganz schwierig zu beantworten, weil man das einfach relativ individuell halten kann. Nämlich, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, ist natürlich das Retten an oberster Front.
Ja.
Die wenigsten Patienten haben jetzt in ihrer Brusttasche ihre Patientenverfügung stecken, wo man dann, wenn sie irgendwo rumliegen, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Das gibt es einfach nicht. So oft hatten wir auch den Fall, dass der irgendwo abgeheftet war. Oder
und keiner wusste, wo.
Oder beim Notar hinterlegt ist oder weiß der Kuckuck was und niemand wusste, dass überhaupt eine existiert.
Ja. Also Punkt 1 halte ich jetzt direkt fest, man sollte, wenn man sowas hat, mehreren Menschen sagen, wo die zu finden ist.
Genau, genau. Also wir hatten es auch schon, dass ein Patient die zusammengefaltet in seinem Gärbeutel hatte.
Aber
bei
ist
seinem Organspendeausweis.
Okay. Aber das ist die Ausnahme.
Ja, das ist die absolute Ausnahme. Das war natürlich das Vorzeigemodell, aber muss jetzt nicht sein. Patientenverfügung, ich bin schon sehr dafür, aber das sollte man am besten mit jemandem vom Fach machen. Also ob das jetzt der Hausarzt ist oder man hat jemanden im bekannten Freundesfamilienkreis, der einfach vom Fach ist, nämlich dieses Platonische zum Beispiel, ich will nicht künstlich ernährt werden, ich möchte nicht an die Dialyse. Damit können wir auf Intensiv erstmal schlecht arbeiten, weil oft machen wir das ja auch nur überbrückend.
Ja.
Ja, also angenommen, du hast jetzt einen schweren Verkehrsunfall, bist im künstlichen Koma, hast einen Beatmungsschlauch und du hast es in deiner Patientenverfügung drinstehen, du willst nicht künstlich ernährt werden.
Ja.
Wir wissen aber, das geht jetzt bei dir ein paar Tage, dann kann man den Schlauch entfernen und dir geht es einigermaßen wieder gut oder rehabilitierst dich wieder. Dann würden wir niemals auf die Idee kommen und dir quasi keinen Schlauch in die Nase führen, in den Magen und dir keine Ernährung geben.
Also das heißt, ich bin im Großen und Ganzen über den Berg, ich brauche aber trotzdem noch unterstützende Ernährung.
Genau.
Dann würdet ihr sagen, ja klar, geben wir dir zusätzlich noch Ernährung, damit es halt die Genesung oder das Verbessern weiter voranschreitet.
Genau. Also das wäre ja auch Quatsch, wenn wir das nicht machen. Oder gerade dieses Dialysethema, da haben ganz viele Leute Angst, aber jetzt gerade in dem Rahmen von einem Herzinfarkt oder einem schweren Unfall oder sowas, da sind die Nieren gern diejenigen, die dann erstmal sagen, oh nee, ich mag jetzt nimmer und stellen mal für begrenzte Zeit ihre Arbeit ein oder sehr eingeschränkt, dass man dann tatsächlich nur überbrückend Dialyse machen muss. Würden wir jetzt auch nie sagen, der hat jetzt da drin stehen, dass er keine Dialyse will. Natürlich würden wir das machen, weil wir wissen, die haben jetzt einen Schockzustand, diese Nieren, deshalb machen die gerade nichts.
Müssen jetzt ein bisschen gepäppelt
werden
und
müssen,
dann geht es auch wieder.
Genau. Insofern macht es einfach Sinn, das einfach detaillierter zu machen. Also was jetzt irgendwie sind, auch dieses Banale, wenn man keine Chance mehr hat, irgendwie, keine Ahnung, was sind da so Standardsätze, wieder Herr seiner Sinne zu sein, das ist so super dehnbar. Das ist ganz, ganz schwierig.
Also unbedingt präzise sein, sich jemanden holen vom Fach, dass man das einfach ganz detailliert reinschreibt und im besten Fall lieber 5 Sätze zu viel als zu wenig, damit es einfach klar ist.
Und was ich jedem unbedingt empfehle, dass er einfach sich jemanden nimmt, ob das ein Partner ist, Geschwister oder sonst jemand, dass man sagt, was man möchte. Insofern, dass der Partner weiß, okay, die würde ihre Organe spenden oder die und die Maschinen oder die und die Therapien wollen oder nee, die wollte auf gar keinen Fall ein Pflegefall werden, bla bla bla. Also jemand einfach, der Bescheid weiß über den eigenen mutmaßlichen Willen und nämlich den ziehen wir lieber quasi der Patientenverfügung vor.
Also,
nämlich, wie gesagt, die ist ja meistens eh so platonisch, dass man wenig damit arbeiten kann.
Also das heißt, für euch ist es hilfreich, wenn die Angehörigen ganz klar Bescheid wissen und ganz klar sagen können, okay, die betreffende Person möchte das nicht.
Genau.
Okay, das heißt, wir halten fest, es sollte detailliert sein, mit jemandem vom Fach verfasst sein, sie sollte möglichst gut und schnell auffindbar sein. Und was dir jetzt aus deiner Erfahrung tatsächlich am liebsten ist, wenn die Angehörigen genau Bescheid wissen, was sind denn die Wünsche?
Ja, weil wir die einfach auch in die Behandlung mehr oder weniger einziehen,
Also
die werden ja ständig unterrichtet darüber, wie ist der Zustand und tralala. Und die werden dann auch gefragt, was war denn ihr Angehöriger für ein Mensch?
Ja,
wollte der das überhaupt? Ja, wenn der dann an X Maschinen hängt, irgendwie wahrscheinlich schon einen Hirninfarkt entwickelt hat, weiß der Kuckuck, was wollte er denn das überhaupt?
Ja, hast du selber eine Patientenverfügung?
Nee, aber ich habe 2 Leute, die genau darüber Bescheid wissen, was ich möchte oder was nicht. Dementsprechend lasse ich
Und wir können verraten, du bist durchaus jung. Also das heißt, du hast dich damit schon im jüngeren Alter auseinandergesetzt. Gut, du bist natürlich im Thema, du bist vom Fach, aber ich glaube, dass wir uns das vielleicht alle durchaus ja schon auch mal zur Brust nehmen sollten und uns darüber Gedanken machen, weil so ein schwerer Unfall oder sowas ist ja schnell passiert, ne?
Definitiv. Also das Einfachste, was man auch machen könnte, so ein kleiner Organspendeausweis passt in jeden Geldbeutel und der ist allen Alters wichtig tatsächlich. Also man kann auch mit 20 so einen schlimmen Verkehrsunfall haben und hirntot sein, aber kann dann halt anderen mit 1a Organ helfen. Also oder einfach auch, wo drin steht, dass ich keine Organe spenden will. Das kann man ja auch. Also ich habe einen Organspendeausweis, aber ich habe Abstriche gemacht, ja.
Also, das wissen vielleicht auch viele nicht, ne? Ja. Manche, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die denken, man kreuzt nur Ja oder Nein an. Dem ist nicht so. Man kann tatsächlich festhalten, was man spenden möchte und was man eben nicht spenden möchte.
Genau.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.
Im Gespräch mit Tina, sie ist Fachkraft für Intensivpflege in der Uniklinik Freiburg. Und sie hat uns nochmal Musik mitgebracht. Jetzt kommt, glaube ich, Hip-Hop, wenn ich richtig weiß.
Ja, ist ja. Das Master Jay-Z?
Master Jay-Z, gibt es was dazu zu sagen oder hotten wir einfach ab?
Also das widme ich tatsächlich meinem Bären zu Hause, der ein grenzenloser Jay-Z-Fan ist. Und ich bin tatsächlich ein The Carters-Fan, weil Queen Bee, seine Frau, ich vergötter sie. Und tatsächlich ist auch mal mein Ziel, auf ihr Konzert zu gehen. Und deshalb gibt es noch ein bisschen Hip-Hop, weil wir damit groß geworden sind. Yeah. In the Ferrari or Jaguar, switching four lanes. That's Rockefeller,
Lambo, you know. Money Ain't a Thing, Jay-Z mit Jermaine Dupri auf pH 88,4 und ihr hört den Freisprecher. Zu Gast ist Tina, sie ist Fachkraft für Intensivpflege in der Uniklinik Freiburg. Tina, du hast ja vorhin erzählt, dass du nach deiner Grundausbildung und vorher war, glaube ich, auch noch ein freiwilliges soziales Jahr in dem Bereich, hast du dann nochmal eine Weiterbildung von ja, fast 2 Jahren obendrauf gesetzt, damit du den Job machen kannst, den du jetzt machst, nämlich auf einer Intensivstation, die vor allem sich um, ich sag's mal in neuen Worten, um Inneres kümmert, also Herz, Lunge und so weiter. Ihr habt viel mit Apparaturen zu tun, mit Beatmung und so weiter. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie Lust, so eine Ausbildung zu machen und tatsächlich auch bis in diesen Bereich zu gehen, in dem du bist. Wie sollte man denn gestrickt sein, wenn man diesen Job gerne machen möchte?
Also tatsächlich grundsätzlich empfehle ich jedem, der sich irgendwie für Krankenhaus interessiert, aller Art, so ein FSJ bietet einfach schon mal so viel Einblick. Das kann man, also so ein freiwilliges soziales Jahr, das kann man auch nur ein halbes Jahr machen, also wenn es einmal an Zeit mangelt. Da sieht man einfach total viel. Also wir haben sogar FSJler auf Intensivstationen. Also das geht auch, um sich da mal einen Einblick zu verschaffen. Nämlich so viele haben irgendwie mit der Ausbildung angefangen und dann abgebrochen, weil sie gemerkt haben, oh krass, das geht gar nicht, weil einerseits das Thema Sterben, Tod, was viele bewegt. Dann Scham, Ekel ist tatsächlich auch ein Thema.
Ja, ist ja bei der Pflege einfach
eben, das
so,
muss man
ne?
einfach wissen. Da erlebt man krasse Sachen. Da braucht man schon auch ein Fell dafür. Aber auch Empathie. Das sieht man leider auch gar nicht so selten im Klinikum. Ob das Pflegekräfte oder Ärzte oder weiß der Kuchen wer ist, ja, dass es an Empathie fehlt. Mhm. Ja. Man darf das nicht verwechseln mit Mitleid, zu viel Mitgefühl oder weiß der Kuckuck was und selber daran zugrunde gehen, aber einfach, wie gesagt, empathievoll sein. Ja, auf Intensivstation, was macht man denn da so? Das ist eine gute Frage, nämlich das. Ich hatte schon Dienste, da bin ich sehr viel gesessen und dann hatte ich wieder Dienste, da war ich 8 Stunden lang nicht auf dem Klo und habe nichts getrunken. Ja, also
es ist körperlich anspruchsvoll unter Umständen.
Körperlich ist es tatsächlich immer anstrengend, weil allein das Lagern von so einem Patienten, ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass man alle 2 bis 4 Stunden muss man einen Patienten anders hinlegen, manchmal sogar öfter, je nachdem. Das geht natürlich auch ins Körperliche. Man lernt da zwar spezielle Techniken, wie man das sehr schonend für sich selber machen kann. Also die wenden wir auch an und also ich muss sagen, ich kenne jetzt wenige, die so richtig hart Rückenprobleme haben. Ich finde, technisch sollte man tatsächlich auch ein bisschen versiert sein, weil, wie gesagt, eine Beatmungsmaschine, Spritzenpumpen, Infusomaten, Monitore und diverse andere Maschinen, da ist zum Beispiel ECMO ein Thema auch.
Was macht das?
Die ECMO ist quasi die künstliche Lunge. Das hat man jetzt in den Nachrichten viel gehört, wo und die Covid-Patienten, genau. Ja. Die ECMO kann man auch erweitern zu einer ECLS, das heißt Extra Corporeal Life Support. Sprich, die ersetzen noch das Herz.
Du hast vorher noch gesagt, dass ihr tatsächlich auch mit Formeln arbeitet,
ja,
also mathematischen Formeln.
Ja,
das hat mich jetzt total überrascht, zum Beispiel.
Ja, doch klar. Also da geht's los bei der Dosierung von Medikamenten, ja, also wo man von Körpergewicht, Größe, Alter etc. Laufraten berechnet oder Dosen. Und vor allem gerade in der Beatmung sind solche Formeln wichtig, ja. Mit wie viel Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, Idealkörpergewicht, ich jemand belüfte, quasi.
Also das heißt, man sollte jetzt keine Mathephobie haben?
Das nicht, nein. Aber man muss jetzt auch kein Mathe-Ass sein. Also ein Dreisatz ist immer hilfreich, also hätte man mir das damals in der Schule gesagt, dass das reicht, dann...
du wärst gut zu wissen. Okay, also du hast jetzt gesagt, du würdest auf jeden Fall empfehlen, dass man vorher sich schon mal umguckt, also zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr macht. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es da wirklich massiv viele Klinikstellen auch gibt.
Ja.
Und da bekommt man schon mal einen sehr guten Eindruck und kann für sich sagen, okay, kann ich es mir überhaupt vorstellen, weil man doch ganz gut mitbekommt, was alles so dran ist, was so passiert auf so einer Station, was wichtig ist. Und man kann FSJ tatsächlich auch auf Intensivstation machen.
Genau, da haben wir gerade 3 Stück. Das sind auch echt junge Mädels, also die sind gerade so 18 und die machen das auch echt gut. Also
ja, und dann hast du gesagt, Empathiefähigkeit ist wichtig. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Mitgefühl und mit Leiden. Also das heißt, man muss halt auch schauen, dass man sich abgrenzen kann, weil sonst kommt man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr klar mit der ganzen Belastung. Körperlich ist es anspruchsvoll, aber mit, sage ich mal, guten Techniken auch ganz gut zu wuppen. Und dann hast du noch gesagt, ja, dass eben auch Technisches und so ein bisschen Mathe dazugehört, wenn man das machen will.
Ja, und ich, also auch wenn es jetzt irgendwie blöd klingt, aber so ganz auf den Kopf gefallen, sollte man halt auch nicht sagen, weil es jetzt wahnsinnig umfangreich ist, ja. Mhm. Also klar kannst du deinen Patienten mit Herzinfarkt reinkriegen, dann weißt du, okay, das ist jetzt meine Checkliste, das muss ich machen. Jo, aber nicht jeder Mensch ist gleich. Dessen soll man sich auch bewusst sein, dass die eine Therapie bei dem einen funktioniert, beim anderen wieder nicht. Also da vergleichen ja viele, das darf man aber gar nicht so wahnsinnig, ja. Und man muss echt einen guten Patientenblick haben, ja. Also die Patientenüberwachung nicht nur über den Monitor muss man eben auch können.
Mhm.
Ja, einfach einen guten Blick haben.
Auch noch wahrnehmen, was da jenseits der Monitore passiert. Ja,
genau.
Jetzt haben wir es vorher schon mal kurz angerissen, das Thema Gesundheitspolitik und das, was die Politik entscheidet, was dann sozusagen in den Krankenhäusern für Bedingungen herrschen. Was wäre denn so dein Wunsch? Was sollte politisch unbedingt sich ändern, damit ihr bessere Arbeitsbedingungen habt?
Oh, da gibt es so viel, Nina. Aber was schon mal ziemlich hilfreich wären die finanziellen Grundlagen. Ja, also Deutschland ist einfach ein Industriestaat, ja, der boomt, Export, Import, bla bla bla, aber das Gesundheitswesen oder allgemein das Soziale, ob das jetzt Bildung oder weiß der Kuckuck was ist, das bleibt halt völlig auf der Strecke. Ja, da wird jede Mutter mir beipflichten, wenn sie sagt, Kita, Schule, bla bla bla, aber Gesundheitswesen ist auch wirklich scheiße. Muss man sagen. Kann man gar nicht anders sagen, nämlich wenn man so die Nachbarn anguckt, ob das die Schweiz oder gerade Skandinavien anguckt, die sind die absoluten Vorreiter. Ja. Ja.
Also Beispiel, nicht nur, sag ich mal, emotional, sozial wertschätzen, sondern halt auch wirklich finanziell. Das muss anders aufgestellt sein.
Absolut, absolut. Ja. Also es geht mir jetzt darum, nicht mal um jetzt mehr Geld zu verdienen, sondern einfach, dass Kliniken auch wieder verstaatlicht werden. Ja. Mhm. Also als damals das DRG-System eingeführt wurde, also die als es um diese Budgets ging, pro Klinik, pro Fall, sage ich jetzt mal, diese Fallpauschalen.
Ja.
Also ich würde jetzt mal sagen, das war schon ein ganz schöner Genickbruch. Ja?
Ja.
Und die Privatisierung der Kliniken, ich halte das für den größten Fehler. Also weil die Kliniken jetzt darauf angewiesen sind, selbst zu wirtschaften. Und da kann sich jeder dabei denken, was da unterm Strich bei rumkommt, ja. also in Form von Fallzahlen müssen erfüllt werden, dass es da und da wieder die Bonuszahlungen gibt. Näher will ich da auch gar nicht eingehen. Aber wie gesagt.
Also dass es eben Richtung Profit geht letztendlich.
Ja, absolut.
Ne? Wie
absolut.
So bei so einem Wirtschaftsunternehmen.
Und das halte ich für absolut falsch. Das muss verstaatlicht werden und vereinheitlicht und nicht irgendwie Sonderbratwürste produziert werden hier.
Okay.
Das wäre mir tatsächlich ein Anliegen. Finanziell, ja klar, würde ich mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen Huni mehr verdienen würde. Keine Frage, aber mir wäre es auch ein Anliegen, jetzt gerade auf Intensivstation würde ich eine 1:1-Betreuung absolut begrüßen.
Ja
jetzt gerade auf so einer Intensivstation wie der meinen, da wäre es oft angebracht, dass ich nur einen Patienten habe.
Dann drücken wir die Daumen, dass jetzt die richtigen Leute hier zugehört haben und dass wirklich was passiert.
Bitte, bitte.
Vielleicht ist es ja so, dass wenn es überhaupt irgendwas Positives gibt am Ende dieser Pandemie, wann immer sie auch zu Ende sein wird, dass es vielleicht jetzt endlich mal ein entscheidender Anschubser gibt, dass sich einige von den Dingen erfüllen, die du gerade genannt hast. Es ist auf jeden Fall zu wünschen. Tina, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit.
Danke, Nina.
Und alles Gute.
Dir auch.
Und ich verabschiede mich. Das war der Freisprecher auf pH 88,4. Schaltet wieder ein. Auf Wiederhören, sagt die Nina.
Freisprecher. Der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Auf pH 88,4.